Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All Inclusive. Ihr hört das freie Radio Wüste Welle.
Auf UKW 96,6, 97,45 im Kabel, 101,15 im Stadtnetz Rottenburg und im Internet-Livestream auf www.wüste-welle.de.
Dort findet ihr auch unsere Sendungstermine und unsere Playlists und dort könnt ihr auch die heutige Sendung nachhören.
In der Live-Sendung am Samstag, den 30. Mai von 16 Uhr bis 17 Uhr. Als heutigen Studiogast möchten wir begrüßen im Rahmen der Reihe Unsere Politiker die SPD-Landtagsabgeordnete Frau Rita Hallerheit. Hallo Frau Hallerheit.
Hallo Timo, hallo Elena, hallo Michi, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, in unsere heutige Sendung zu kommen. Am Mikrofon und an den Reglern sitzen heute
Michi,
Timo
und Elena.
Oh nee, komm, noch 5 Minuten.
Hey nee, Rackt, Alter! Das Rackt Festival 2015 am 5. und 6. Juni im Anlagenpark in Tübingen. Wie immer umsonst und draußen und die Wüste Welle ist mit dabei. Dieses Jahr täglich live von 16 bis 1 Uhr direkt vor Ort oder im Radio auf 96,6. Dieses Jahr unter anderem mit dabei Hinterland.
Ich kenn mein Blut in der Gesellschaft. In eure Muster und Schablonen.
The Sevens. Egotronic.
Ich fühl mich heil.
Das ist die richtige Einstellung.
Genieß die Sonne, lehne mich zurück, noch mal schön. Ich lebe nur für den Moment, für diesen Augenblick. Es tut so gut, hier zu sitzen, ich muss gar nichts tun. Außer vom Müßiggehen aus dem Mund. Genieß die Sonne, lehne mich zurück, noch mal schön. Ich lebe nur für den Moment, für diesen Augenblick. Es tut so gut, hier zu sitzen.
Kommt vorbei.
Ihr hört All Inclusive am Samstagnachmittag. Heute haben wir einen Studiogast da im Rahmen unserer Reihe Unsere Politiker und es ist die Tübinger SPD-Landtagsabgeordnete Frau Rita Hallerheit. Wo sind Sie im Landtag vertreten? In welchen Bereichen und Kreisen? Also ausschussmäßig.
Ausschuss, da bin ich zuständig für die Universitätskliniken. Das liegt daran, dass Tübingen natürlich ein großes Klinikum hat. Ich bin im Europaausschuss, bin da Sprecherin für europapolitische Fragen, aber auch für die Entwicklungszusammenarbeit und ganz aktuell bin ich Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss.
NSU-Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges Thema für Baden-Württemberg. Warum sind Sie in diesen Ausschuss mit reingegangen?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Die rechtsextremistischen Umtriebe in Baden-Württemberg und natürlich vor allem auch die Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter sollten aufgeklärt werden, beziehungsweise es muss untersucht werden. Haben die Behörden alles getan, um diesen Mord aufzuklären? Gab es im Vorfeld schon Hinweise auf rechtsextremistische Kriminelle und man hat vielleicht weggeschaut. Das sind Fragen, die die Öffentlichkeit interessieren und deshalb möchte ich mich da gern auch dran beteiligen, dort mitzuarbeiten.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie da schon gekommen in dem Ausschuss?
Also bis jetzt haben wir noch keine konkreten Ergebnisse. Wir haben jetzt den Tod oder Selbstmord, wie auch immer, des Jugendlichen Florian Heilig untersucht. Und da sind auf jeden Fall Schlampereien bei der Aufklärung zutage getreten, denen wir auch nachgehen. Wir fangen jetzt erst an, die Ermordung von Michelle Kiesewetter genauer zu untersuchen. Wir haben viele Leute dazu eingeladen, auch Kriminalpolizisten, die uns über die Ermittlungen berichten. Aber vorzeitig zu werden, bevor man alles weiß, das ist meine Sache nicht. Und dafür sollte man sich auch hüten.
Wie ist dann die Zusammenarbeit unter den Parteien? Greifen Sie da gemeinsam gut voran oder wie ist es?
Also das funktioniert wunderbar. Das war ja nicht in allen Untersuchungsausschüssen der Fall. Aber wir stellen in der Regel wirklich alle Anträge, Beweisanträge gemeinsam. Und wir versuchen auch immer, ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. Und es funktioniert auch recht gut.
Wie finden Sie denn dann die Tübinger NPD-Kandidatin Edda Schmid? Wie ist Ihre Meinung zu dieser Person? Die war ja auch, glaube ich, schon in einem Ausschuss
gefragt. Nein, die war noch nicht im Ausschuss, aber die wird noch geladen. Und ich glaube, die NPD in Baden-Württemberg und allen voran die Edda Schmid spielen keine gute Rolle insgesamt. Und es wird ja auch mindestens gemunkelt, dass Edda Schmid zu Beate Zschäpe sie kannte oder Beziehungen gepflegt hat. Und deshalb werden wir sie natürlich auch anhören und gucken, ob es da irgendwelche Hinweise auch in Richtung Heilbronn oder in Anderlei oder nach Thüringen gibt. Also die Beziehung zwischen Thüringen und Baden-Württemberg ist unter anderem ein Thema, was wir uns genauer angucken. Und angeblich soll ja Edda Schmid auch Beziehungen zum Heimatschutz nach Thüringen gehabt haben.
Und die Leute, müssen die was aussagen oder ist das freiwillig?
Nee, wenn wir jemanden laden, dann müssen die wie vor Gericht auch aussagen und sie müssen die Wahrheit sagen. Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen, dann können die auch rechtlich belangt werden.
Pegida ist eine Bewegung, die jetzt auch hier in Baden-Württemberg an Maße genommen hat. Wie ist Ihre Meinung zu Pegida?
Also ich bin froh, dass Pegida in Baden-Württemberg keine sehr große Rolle spielt. Es gibt so einzelne Versuche, Pegida in Stuttgart und in Karlsruhe, auch in Villingen-Schwenning habe ich gehört, dass die da Fuß fassen könnten. Aber es ist keine starke Bewegung und da müssen wir alle richtig froh sein. Und ansonsten müssen wir uns natürlich mit Pegida politisch auseinandersetzen. Es kann nicht sein, dass eine Ausländerfeindlichkeit und eine Feindlichkeit auch anderen Religionen gegenüber um sich greift und dass man versucht, aus solchen Stimmungen, die natürlich in der Bevölkerung zum Teil vorhanden sind, politisches Kapital zu schlagen.
In Rottenburg am Neckar wurden auch Flüchtlinge angegriffen. Dabei gab es dann am darauffolgenden Tag oder wenige Tage danach einen großen Aufmarsch auf dem Marktplatz, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Wie wichtig finden Sie den Aufruf vom Rottenburger Oberbürgermeister?
Ich war selber dort, fand ich sehr gut. Also er hat auch mich erreicht und ich finde es wichtig, dass man da ein Zeichen setzt. Und es war eine sehr spontane Kundgebung, zu der sehr viele Leute gekommen sind und da bin ich froh. Und es zeigt, dass die Mehrheit unserer Bevölkerung eben genau nicht wie Pegida denkt, sondern dass sie sich schützend vor die Flüchtlinge stellen.
Und das ist auch wichtig. Ihrer Meinung nach?
Das ist sehr wichtig. Ich finde, Leute, die so, die aus anderen Ländern herkommen, weil sie ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, die haben es verdient, auch hier willkommen geheißen zu werden. Und da müssen wir alles tun. Und wir müssen gucken, wie wir die Unterstützung organisieren. Da tut ja auch das Land Baden-Württemberg eine ganze Menge dafür, dass die Flüchtlinge hier wirklich auch ankommen können und dass sie hier Fuß fassen können. Und ich bin froh, dass es überall Unterstützergruppen für die Flüchtlinge gibt, die sich um sie kümmern, die sich ehrenamtlich engagieren, die helfen, Sprachunterricht zu organisieren. Also es gibt natürlich auch ganz offiziellen Sprachunterricht, aber darüber hinaus gibt es auch sehr viele Ehrenamtliche, die helfen, dass die Leute Deutsch lernen können oder die auch in ihrer Freizeit Angebote machen für die Flüchtlinge. Das ist eine gute Entwicklung und es unterscheidet genau die Situation, die wir in den 90er Jahren hatten. Auch damals kamen ja viele Flüchtlinge, fremde Bürgerkriegsflüchtlinge hierher und damals war die Stimmung ganz anders. Ich bin froh, dass das heute jetzt anders ist und dass die Flüchtlinge in der Regel wirklich willkommen geheißen werden.
10 Jahre Integration wird dieses Jahr in Deutschland gefeiert. Ein Meilenstein ist damals im Jahr 2005 gefallen, wo diese Kurse so richtig ans Leben gewachsen sind. Wenn Sie das vergleichen, Sie sind seit vielen Jahren Abgeordnete. Wie hat sich das geändert, wo Sie neu in den Landtag kamen, zu heute?
Also als ich 2001 in den Landtag gekommen bin, hat das Thema Flüchtlinge noch nicht die ganz große Rolle gespielt, sondern das hat jetzt in den letzten Jahren natürlich nochmal sehr stark zugenommen. Aber ich war 10 Jahre Mitglied im im Petitionsausschuss. Und da hat das Thema Flüchtlinge natürlich immer eine Rolle gespielt, weil es gab viele, die in den 90er Jahren nach dem Bürgerkrieg und in Jugoslawien hier geblieben sind und die immer noch kein Daueraufenthaltsrecht hatten und die hätten wieder zurückgehen müssen, obwohl sie hier Arbeit gefunden haben oder die Familien hier gelebt haben. Und mit diesen Fällen haben wir uns damals auseinandergesetzt. In der Regel haben die Flüchtlinge damals, wenn sie schon 10, 15 Jahre da waren, auch schon ganz gut Deutsch gesprochen. Deshalb hat das Thema Sprachunterricht nicht die ganz große Rolle gespielt. Aber jetzt, wo so viele kommen und neu kommen, spielt natürlich das Thema Sprache erlernen die entscheidende Rolle. Und deshalb ist es gut, dass sowohl vom Land als auch vom Bund diese Sprachkurse jetzt massiv gefördert werden, finanziell gefördert werden, aber es ist alles noch nicht ausreichend. Es kommen ja mehr Flüchtlinge. Wir reden ja jetzt auch darüber, dass aus anderen Ländern es zu einer Umverteilung kommen muss und da müsste dann auch Deutschland noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und deshalb bleibt das Thema Sprachkurse natürlich aktuell und das Land wird alles dafür tun, dass die Leute, die hier neu ankommen, auch ihren Sprachkurs bekommen, weil die Sprache zu erlernen ist natürlich die Voraussetzung zur Integration.
Sie haben gerade Ihre Mitarbeit im Petitionsausschuss angesprochen. Da können sich Bürger mit Petitionen an den Landtag wenden. Was waren denn da noch so große Themen, mit denen Bürger sich an Sie gewendet haben?
Also sämtliche Bauvorhaben und Straßen sind immer ein ganz großes Problem. Und immer wenn irgendetwas geplant ist, dann gibt es immer Befürworter und es gibt Gegner und die Gegner, die wenden sich dann auch sehr gerne an den Petitionsausschuss und es ist immer ein großes Thema, aber es gibt eigentlich im Petitionsausschuss kein Thema, was nicht im Leben auch vorkommt. Also es reicht wirklich von allen Themen, die es überhaupt so gibt, die landen letzten Endes auch im Petitionsausschuss und deshalb ist das ein höchst spannender Ausschuss.
Und wie läuft das dann genau ab, wenn ich eine Petition schreiben würde? Wird die dann ausgewählt oder kommt wirklich jede Petition durch und was wird dann mit der gemacht?
Nein, durchkommt sie nicht, aber es wird jede der Ausschuss befasst sich mit jeder Petition. Da wird dann ein Berichterstatter bestimmt und der oder diejenige gucken sich diese Petition genauer an und prüfen, ob man dieser Petition stattgeben kann oder eher nicht. Und wenn Unklarheiten bestehen, kann man auch einen Termin vor Ort machen. Das macht man häufig natürlich, wenn es darum geht, zum Beispiel um ein Bauvorhaben oder eine Straße, dann guckt man sich das auch vor Ort an, hört da Experten, Sachverständige, die Gemeindeverwaltung und so weiter und entscheidet dann danach im Ausschuss. Man kann aber auch, es gibt manchmal auch ganz absurde Wünsche von Petenten. Da kann natürlich auch mal ein Berichterstatter sagen, aus meiner Sicht kann dieser Petition nicht stattgegeben werden. Und dann schlägt er das im Ausschuss vor und dann wird darüber abgestimmt.
All inclusive beim Freien Radio Wüstewelle auf 97,45 im Kabel. Die Tübinger Landtagsabgeordnete Rita Haller-Heidt ist heute unser Studiogast. Sie sind in den letzten 10 Monaten ihrer Politikerlaufbahn, wenn man das so anmerken darf, nach vielen Jahren aktiver Arbeit im Landtag in Stuttgart. Wie ist es für Sie jetzt, die letzten 10 Monate für Tübingen in Stuttgart aktiv zu sein?
Ja, es macht nach wie vor Spaß. Ich habe mehr denn je zu tun. Das kommt daher, dass ich in der Vergangenheit immer 2 Ausschüsse habe und jetzt habe ich einen dritten Ausschuss und da kommt natürlich schon einiges mehr dazu Und auch im Bereich Europa gibt es sehr, sehr spannende Themen, wo ich sehr gefordert bin. Insbesondere das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa interessiert mich sehr. Damit beschäftigt sich auch der Ausschuss im Moment immer wieder. Und deshalb gibt es eine ganze Reihe von zusätzlichen Terminen. Aber mir macht die Arbeit nach wie vor sehr Spaß. Und deshalb sind diese zusätzlichen Termine auch kein Problem.
Sie haben gerade die Jugendarbeitslosigkeit angesprochen, die ist in Europa im Moment ziemlich hoch. In Spanien ist die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos. Was gibt es da für Lösungsvorschläge? Wie kann man diese Jugendarbeitslosigkeit verringern?
Ja, leider gibt es kein Patentrezept. Ich glaube, derjenige oder diejenige, wo ein Patentrezept erfinden könnte, hätte da wirklich einen richtigen tollen Gewinn gemacht. Aber was wir natürlich in erster Linie tun müssten, Europa muss auch gucken, dass diese Länder nicht nur sparen, sondern dass sie investieren, weil sonst können keine neuen Arbeitsplätze geschaffen werden. Europa hat die Möglichkeit geschaffen oder einen Topf gebildet, 6 Milliarden Jugendgarantien nennt sich dieses Programm. Aus diesem Programm können die Länder auch Programme entwickeln, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das funktioniert leider noch nicht besonders gut, weil die Länder müssen auch eine Kofinanzierung aufbringen und genau daran scheitert es in manchen Ländern, zum Beispiel in Griechenland, wo ja die Jugendarbeitslosigkeit auch besonders hoch ist. Und wir als Bundesland können natürlich auch einen bescheidenen Beitrag leisten. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Katalonien. Auch Katalonien hat eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in und um Barcelona. Und da versuchen wir auch duale Ausbildungsprojekte zusammen mit der Region zu entwickeln. Und da sind jetzt die Anfänge gemacht und das finde ich gut. Duale Ausbildungsprojekte sind deshalb wichtig, weil sie können eine Alternative sein für Jugendliche dort, dass sie eine duale Ausbildung machen statt ein Hochschulstudium, weil gerade die Akademiker-Arbeitslosigkeit ist in Spanien ganz besonders hoch.
An was liegt es? Die Arbeitslosigkeit vor allem unter jungen Menschen? In Deutschland merkt man das ja irgendwie gar nicht.
Ja, es liegt genau daran, dass die praktische Ausbildung fehlt. Wenn jemand einen Beruf erlernt dort, dann erlernt er den Beruf in der Schule und eben nicht in einem Betrieb. Und deshalb müssen in den Betrieben die Leute noch mal ganz neu angelernt werden. Und deshalb sind die Betriebe auch gar nicht erpicht darauf, junge Leute einzustellen, weil sie da zunächst mal nochmal erneut in die Ausbildung investieren müssen und deshalb ist das Interesse der Betriebe an jungen Leute geht wirklich gegen null und von daher müssen diese Länder doch überlegen, ob sie nicht ein bisschen auch unsere Ausbildung, wo das anders funktioniert, übernehmen können. Die prüfen das auch im Moment alle und sind auch über Angebote von unserer Seite sehr dankbar und vor allem auch unsere deutschen Betriebe im Ausland versuchen jetzt auch in die Ausbildung zu investieren vor Ort und es gibt dann die ersten Möglichkeit auch eine duale Ausbildung dort zu machen.
In Deutschland hat man dagegen wieder eher das Problem mit Wohnraum. Wohnraum ist knapp und es ist auch sehr teuer, Wohnungen zu finanzieren. Was sollte sich dort ändern, damit die Leute schneller die Möglichkeit haben, wo einzuziehen und dann auch gut über die Runden kommen und nicht, nachdem sie die Wohnung gezahlt haben, eingekauft auf Minus schon sind?
Ja, es gab jahrelang oder jahrzehntelang nicht genügend sozialen Wohnungsbau. Das ist das erste Problem. Ich denke, wir müssen dazu kommen, dass überall, wo gebaut wird, 20 oder besser 30% sozialer Wohnungsbau gefördert wird. Da braucht man natürlich die Förderung durch den Bund und Förderung durch das Land. Das ist eine Möglichkeit. Für junge Leute braucht es auch Angebote wie Studentenwohnheim. Und was wir gar nicht mehr haben, sind zum Beispiel Lehrlingswohnheime. Gerade wenn junge Leute aus dem Ausland kommen und hier eine duale Ausbildung machen, auch das kommt ja vor, dann scheitern sie oft daran, dass sie nämlich keine günstigen Zimmer finden. Und deshalb wäre es wirklich auch eine Überlegung wert, ob man nicht insgesamt den Wohnheimbau wieder stärker fördert. In jedem Fall braucht es in den Studentenstädten mehr Wohnheime. Wir hier in Tübingen haben ja eine ganz gute Quote, aber sie reicht natürlich auch bei weitem nicht aus.
Der Verdienst ist immer ein großes Thema, auch bei den Leuten, die etwas älter sind, zum Beispiel auch bei den Lokomotivführern. Da gab es mehrere Streiks in letzter Zeit von der EVG und vor allem von der GDL. Klaus Wieselski hat die juristische Fakultät der Universität Tübingen besucht. Dort habe ich ihn interviewt und wir hören einfach nochmal rein. Das gab es schon bei der letzten All-Inclusive-Ausgabe. Am Dienstag vor einer Woche besuchte Klaus Wieselski, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Tübingen, auf Einladung der juristischen Fakultät, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Am Ende der Podiumsdiskussion stand er den Pressevertreterinnen und Pressevertretern Rede und Antwort. Zunächst konnte man mitkriegen, wie er erläuterte, dem Redakteur vom Deutschlandfunk, der vor mir dran war, dass er mit dem Flugzeug von Berlin nach Köln geflogen ist, um dort einen Termin wahrzunehmen. Anschließend ist er am Nachmittag von Köln nach Tübingen mit dem Auto gefahren. Hierbei gab es nur einmal stockenden Verkehr, wie Wieselski berichtete. Denn zu diesem Zeitraum war wieder Warnstreik der GDL, der massiv den Bahnverkehr wieder einschränkte. Bevor er jedoch mit mir im Gespräch war, dringelte sich noch ein Gewerkschaftler und eine Bildredakteurin vor.
Wenn ich nur ein Zitat mehr haben könnte.
Dankeschön, ich gebe keine Zitate.
Aber Sie haben keinen Fahrer, Sie sind selber hergefahren tatsächlich, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ich rede doch immer noch Deutsch, wenn auch mit dem sächsischen Dialekt
Sie haben
und
gesagt,
deutlich.
Ja, genau.
Sehr schön.
Also keinen Fahrer. Aber Sie bleiben heute Nacht mit dir und morgen Zug.
Über meine Privatsphäre, über mein Handeln gebe ich keine Person.
Was wollen Sie damit machen, wenn er jetzt mit dem Fahrer ist? Was wollen Sie daraus machen wieder? So eine Überschrift wieder? Ich finde es unmöglich.
Herr Wieselski, wie war für Sie die Veranstaltung hier in Tübingen?
Die Veranstaltung ist einwandfrei. Ich finde es hervorragend, dass wir hier große gesellschaftspolitische Debatten führen, um die Frage, ob man den einen Gewerkschaften die Grundrechte nehmen kann und den anderen Gewerkschaften nicht. Ich empfinde die Stimmung im Publikum als überhaupt nicht gegen Lokführer und Zugbegleiter gerichtet.
Das war ein kleiner Ausschnitt im Interview. Klaus Wieselski mit All Inclusive bei einer Veranstaltung in der Universität Tübingen. Frau Hallerheit, wie ist es für Sie auch ebenfalls als Gewerkschaftlerin? Grundrechte gestohlen wurde Ihrer Gewerkschaft ja nicht, aber dort werden sie gestohlen. Oder wie ist Ihre Meinung?
Also da habe ich eine richtig spannende Veranstaltung verpasst. Ich hätte gerne beide Seiten da gehört. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Errungenschaft, die wir hier in Deutschland haben, ist ja das Recht, Gewerkschaften zu bilden, die Tariffreiheit. Und ich denke, die muss verteidigt werden. Und da habe ich auch eine kleine Kritik an meiner Freundin Andrea Nahles.
Und die Kritik lautet?
Also ich hätte ihr nicht geraten, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Es ist sicher richtig zu verhandeln, wenn in einem Betrieb zwei Gewerkschaften zugange sind. Aber einfach zu sagen, nur die größere hat das Recht, Tarifverträge abzuschließen, das ist ganz schwierig. Und ich übertrage das mal auf den Bereich, wo ich tätig bin, auf die Universitätskliniken. Auch da haben wir unterschiedliche Gewerkschaften. Die Beschäftigten, die Krankenschwestern und Krankenpfleger sind überwiegend bei Verdi organisiert, aber viele Ärzte sind eben Mitglied im Hartmann-Bund. Und wenn ich da sage, der Hartmann-Bund darf eben nicht mehr mitverhandeln, wenn es um die Bezahlung von Ärzten geht, dann bin ich mal gespannt, was dann los ist. Das ist dann vielleicht eine andere Situation, wie wenn, wenn ein Zugstreik ist. Aber wenn die Ärzte streiken, ist die Bevölkerung auch ganz hart betroffen. Und mal gucken, wie dann die Sympathien verteilt sind, ob dann nicht viele sagen, doch, die Ärzte haben da, müssen auch die Möglichkeit haben, für ihre Bezahlung zu kämpfen und zu streiken und an Tarifverhandlungen teilzunehmen. Und das kann man nicht von oben regeln. Also von daher, ich sehe dieses Gesetz kritisch.
Wie fanden Sie dann die Nachfragen der Bildredakteurin, die wieder alles genau wissen wollten? Fanden Sie das in Ordnung oder war das eher nicht mehr pressefreiheitsmäßig vertretbar?
Sie meinen die Frage nach dem Fahrer?
Genau, wo sie ihn so massiv belästigt hat.
Also das finde ich, tut ja eigentlich auch nichts zur Sache, ob er jetzt mit dem Fahrer gefahren ist oder nicht. Es befriedigt natürlich die Neugier der Leute, dass ein Gewerkschaftsvertreter auch einen Fahrer hat und Leute, die ganz viel unterwegs sind, die arbeiten ja häufig auch mal im Auto und von daher haben sie einen Fahrer. Aber ich finde, die Frage des Streiks und der Tarifauseinandersetzung im Moment ist nicht entscheidend, ob der Herr Weselski einen Fahrer hat oder keinen Fahrer hat. Ich finde die Frage ziemlich überflüssig.
Wie ist dann Ihre Meinung zu Klaus Weselski? Stehen Sie hinter Klaus Weselski oder eher gegen Klaus Weselski, da er ja auch viele Streiks gemacht hat, was verhältnismäßig schon sehr zum Einschränkung der Fahrgäste war?
Ja klar, ich ärgere mich natürlich auch, wenn ich irgendwo hinfahren muss und der Zug fährt nicht, dann ärgert man sich. Das ist klar, aber die Sache ist natürlich, wenn die Lokführer streiken, die haben das Recht zu streiken, dann muss man, wenn man nicht will, dass die Lokführer streiken, dann muss man sie wieder zu Beamten machen. Und das ist nicht mehr der Fall. Und von daher muss ich sagen, stehe ich natürlich auch hinter einem Lokführerstreik, auch wenn ich weiß, dass das der Bevölkerung nicht sehr gut gefällt und mir gefällt es ja auch nicht immer. Und es ist jetzt gut, dass dieser lange Zugstreik zu Ende ist und die Züge wieder fahren, klar.
Der Wahlkampf nimmt jetzt schon so ein bisschen Gestalt an. Die CDU hat ihren Spitzenkandidaten nominiert. Winfried Kretschmann kandidiert klar nochmal neu. Auch die SPD hat mit Nils Schmid wieder den gleichen Kandidat wie bei der Landtagswahl 2011. Wie ist es für Sie, dass jetzt schon Wahlkampf wieder ist? Wobei für Sie gibt es ja keinen Wahlkampf, wenn Sie nicht so wieder, also zumindest als Kandidat für den Wahlkreis nicht.
Ja, ich beobachte natürlich den politischen Gegner und stelle fest, die CDU ist nicht gut gestartet. Jeder hat gedacht, der Wahlkampf geht los, sobald Günter Wolf nominiert ist. Aber das Überraschende ist, er kommt gar nicht so richtig in die Gänge. Im Landtag kriegt man wenig von ihm mit und er tourt vielleicht ein bisschen durch das Land. Aber die CDU weiß nicht, was sie will. Er erzählt irgendwo was und am nächsten Tag erzählt jemand von der CDU das glatte Gegenteil. Und wenn so der Wahlkampf aussieht, dann denke ich, wird es ein ziemlich langweiliger Wahlkampf, weil man weiß gar nicht richtig, mit was man sich auseinandersetzen soll.
Warum haben Sie als SPD nochmal einen Kandidaten jetzt nominiert, also den gleichen, mit dem Gedanken dahinter, dass Sie ja eh mit den Grünen wieder kollieren wollen? Das ist doch ein bisschen kontraproduktiv. An sich ist man ja dann gar kein Gegner in diesem Wahlkampf.
Doch, es gibt natürlich schon, jede Partei, auch in der Koalition, ringt natürlich um das beste Ergebnis. Und wir setzen natürlich sozialdemokratische Akzente. Und dafür braucht es natürlich auch ein Gesicht. Und deshalb haben wir natürlich auch einen Spitzenkandidaten, weil unser Programm soll natürlich auch verbunden werden mit einer Person. Es ist jedenfalls einfacher und das mit einer Person zu verbinden. Und das haben wir gemacht. Und natürlich wäre uns das am liebsten, wir könnten auch weiterhin mit den Grünen koalieren. Und so wie es aussieht und so wie die CDU aufgestellt, bin ich auch ganz überzeugt davon, dass das klappt.
Wie ist es dann für die SPD? Auf Landesebene koaliert man mit Grün, auf Bundesebene mit CDU. Ist es nicht schwer, wenn man zwei unterschiedliche Koalitionen hat auf Landes- und Bundesebene?
Ja, das ist natürlich manchmal nicht einfacher. Ich denke, wir haben das mit den Grünen in dem Fall im Land einfacher, weil wir uns näher stehen mit der CDU auf Bundesebene, sind natürlich schon mal die Auseinandersetzung größer. Man muss aber sowohl da als auch dort Kompromisse finden und vielleicht ist die Kompromissbildung im Bund etwas schwieriger als im Land.
Also ist es im Land einfacher, die Koalition, als auf Bundesebene?
Ich bin nicht in Berlin, deshalb ist diese Frage, müssen Sie diese Frage eigentlich einem Bundestagsabgeordneten stellen? Aber ich stelle mir das natürlich vor, dass es in Berlin nicht ganz so einfach ist, wenn ich da mal an so Fragen denke, wie zum Beispiel Steuerfragen sind immer schwierige Fragen und da mit der CDU einen Kompromiss zu finden, ist zum Beispiel nicht so ganz einfach. Die Bundesfragen sind ja in manchen Hinsicht auch nicht immer so ganz einfach.
Die Finanzpolitik wird stark kritisiert an Schulden von anderen Parteien. Wie ist Ihre Meinung dazu, dass Sie als bisschen schuldenintensiver beschimpft werden auf Landesebene?
Also die Landesregierung hat es doch tatsächlich geschafft, einen Haushalt ohne neue Schulden zu machen, zweimal. Und es war eine gute Sache, dass wir das hingekriegt haben. Aber nur immer die schwarze Null als der Erfolg der Politik vorne anzustellen, denke ich, das ist auch noch nicht keine gute Politik, sondern es kommt immer darauf an, dass man in einem Land auch in die Zukunft investiert, dass man, und das heißt für mich, Investitionen in die Bildung sind letzten Endes wichtiger als die schwarze Null und daran muss man sich auch messen lassen, was tut man für die Zukunft, vor allem der jungen Generation und nicht allein dadurch macht man keine neuen Schulden.
Dass manchmal auch im Radio nicht alles richtig läuft und es Pannen gibt, hören wir im nächsten Einspieler aus dem Jahr 2012. Bei der Kulturnacht hat Frau Halle-Heidt uns auch ein Interview gegeben und da gab es so ein paar technische Probleme. Wir hören mal rein.
So, in der Leitung am Telefon. Wir müssten jetzt eine Schaltung per Telefon auf dem Marktplatz haben. Ist da Revital Herzog? Hallo?
Hallo, hier ist der Timo Piontek.
Ah, okay. Gut, Timo. Dann erzähl uns, was jetzt geplant ist als nächstes auf dem Marktplatz.
Ja, die Trommler sind noch am Trommeln. Und jetzt mache ich ein Interview mit der Frau Rita Halle-Heidt von der SPD.
Okay, gut. Dürfen wir zuhören? Oder
willst du
lieber ganz alleine machen, ohne uns?
Nö, schön zuhören.
Okay, gut. Wir hören zu.
Okay, hallo Frau Rita Halle-Heidt.
Hallo, wer ist denn dran?
Hallo, ja, die Wüste Welle. Mein Name ist Silke Bauer. Sie sind direkt auf Sendung. Also das hat Ihnen gar niemand gesagt?
Nee, mir hat nur niemand gesagt,
ah,
ja.
Ah, okay.
Ja, sind die Kollegen denn noch bei Ihnen?
Nein, ich bin hier ganz alleine mit Tausenden von Zuhörern. Also hier im Studio. Jetzt ist so, ich wusste gar nicht, dass ich das Interview machen soll. Ich bin eigentlich nur die Technikerin. Der Interviewpartner von Ihnen ist verschwunden, der Herr Piontek.
Der ist auch noch da,
der
ja?
Der ist auf und davon. Vielleicht kann er ja die Fragen stellen.
Ja, okay, alles klar. Soll ich Ihnen wieder geben? Moment.
Ja.
Also, hier sind wohl irgendwie alle etwas verwirrt.
Nein, es ist gar nicht der Herr Piontek hier. Einfach dieses Gerät ist eine Notfalllösung. Als Mikrofon hinhalten und interviewen. Ich bin nur die Technik.
Das funktioniert nicht so ganz, weil die Interviewpartner das so gar nicht so... Das ist irgendwie etwas anderes, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, um ins Mikrofon zu moderieren oder interviewt zu werden, als wenn man dann plötzlich ein Handy in die Hand bekommt. Irgendwie klappt
nein, das sollt ihr ihnen nicht in die Hand geben. Es einfach zwischen euch halten und das Interview machen.
Ja, aber das ist ja von der Qualität her, das geht ja gar nicht.
Doch, ihr seid wunderbar zu hören. Tausende von Leute können euch gerade hören. Ihr seid voll auf Sendung. Macht es einfach. Hallo?
Okay.
Hallo?
Ja, ich bin noch dran.
Also macht das Interview.
Ich stehe jetzt hier mit der Rita Halle-Heidt und Sie machen auch irgendwas bei der Kulturnacht?
Wir gehen gleich wieder.
Ja, ich habe schon was gemacht. Es war ein deutsch-griechischer Sänger da und aus Thessaloniki, der dort lebt.
Ja, Frau Halle-Heidt, wie finden Wie ist es für Sie, die Panne zu hören? Schmunzeln Sie darüber?
Ja, ich muss lachen. Ich habe mir gerade überlegt, was ist damals überhaupt passiert und um was ging es überhaupt bei dem Interview. Und ehrlich gesagt, so ganz weiß ich es nicht mehr, aber ich kann mich erinnern an die Veranstaltung als solche und auch an den Sänger. Ich glaube, der ist im Haagtor aufgetreten und das war so eine Mischung zwischen Musik und Politik, wenn ich mich recht erinnere.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von All Inclusive angelangt. Vielen Dank an Sie, Frau Hallerheit, für Ihren heutigen Studiobesuch.
Ihr hört das Freie Radio Wüste Welle.
Auf UKW 96,6, 97,45 im Kabel, 101,15 im Stadtnetz Rottenburg und im Internet wüste-welle.de.
Genau, und auf der Homepage, da findet ihr auch unsere Sendungstermine und unsere Playlists von den Sendungen und da werdet ihr auch das heutige Interview nachhören können.
Und am Mikrofon von anderen Reglern verabschieden sich von euch
Michi,
Timo
und Elena.
Und Frau Hallerheit, wo sind Sie noch anzutreffen die nächste Woche?
Ja, ich bin auch auf dem Rekt-Festival. Ich mache einen Workshop und dann höre ich mir natürlich anschließend auch mal unterschiedliche Bands an. Und welche ich mir angucke, da muss ich mir das Programm auch noch angucken.